Willkommen bei Reitstall Revolution, dem Business-Podcast für alle Pferdehofbetreiber, Reitschulbesitzer und selbstständigen Pferdeexperten. Mein Name ist Nicolette Menge, ich bin Pferde-Business-Expertin und begleite dich mit meinen wertvollen Tipps und Strategien auf dem Weg zur echten Marke in der Pferdewirtschaft. Die Mission? Erfolgreich und zufrieden in der Pferdebranche, ohne Preisdiskussion und mit der Wertschätzung, die du verdienst. Und da heiße ich dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu Reitstall Revolution. Mein Name ist Nicolette, ich bin deine Pferde-Business-Expertin und außerdem stolzer Host dieses Podcasts. Und das ist ja wirklich kaum zu glauben, wen wir hier Woche für Woche einladen dürfen und wer meiner Einladung dann auch folgt. Und es geht heute schon wieder weiter. Ich darf heute begrüßen eine der Leiterinnen des Hippolini-Instituts, Steffi Tennigkeit oder Stefanie Tennigkeit. Wir fragen sie gleich mal, was ihr lieber ist und heißen sie herzlich willkommen. Hallo Steffi.
Hallöchen und guten Morgen.
Was soll ich denn sagen? Stefanie oder Steffi? Was
ist denn? Steffi ist ganz, das hast du sehr richtig interpretiert. Genau, also eigentlich nennen mich alle Steffi.
Sehr gut. Dann, Steffi, erzähl uns mal, außer dass ich jetzt gesagt habe, du bist die Leiterin des Hippolini-Instituts, aber mit deinen Worten einmal. Wer bist du? Was machst du?
Ja, ich bin Steffi. Ich komme aus Merzen. Das ist ein kleiner Ort im Osnabrücker Land, also in der Nähe von Osnabrück. Schon Niedersachsen, aber ganz an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet und wir haben 4 Kinder. Wobei 2 schon erwachsen sind sozusagen, also 18 und 19 und 2 noch ein bisschen jünger sind. Zu Hippolini bin ich gekommen 2005. Da war ich gerade im Studium. Da habe ich soziale Arbeit und Sozialpädagogik in den Niederlanden studiert und reite aber eigentlich seit meiner Kindheit. Bin ein bisschen im Turniersport unterwegs gewesen, so im Vielseitigkeits- und Springsport. Und wie das dann so ist, hat dann irgendjemand zu mir gesagt, du studierst Pädagogik und du kennst dich mit Pferden gut aus, du kannst auf den Kinderreitunterricht hier machen. Und dann war ich irgendwie maßlos überfordert. Ich hatte keinerlei Qualifikation sozusagen zum Unterrichten, aber so passiert das ja, glaube ich, ganz vielen. Und meine damalige Chefin, die hat dann gesagt, ach komm, ich habe da was gelesen, das war eben 2005, das ist eben schon sehr lange her, geh doch da mal hin und mach diese Weiterbildung. Genau, so bin ich zu Hippolini gekommen. Das hat sich natürlich dann alles entwickelt und weiter. Und seit 2017 bin ich jetzt eben mit 2 weiteren Geschäftspartnerinnen Leiterin des Hippolini-Instituts.
Spannend, spannend. Vor allen Dingen 2005, ja, 25, 20 Jahre, kann man sagen, verschrieben der Kinder- bzw. der Anfängerausbildung. Du wirst dann später nochmal etwas genauer darauf eingehen. Da sind wir eigentlich auch schon bei der Frage. Eigentlich ist Hippolini inzwischen allen ein Begriff. Also zumindest weiß jeder ungefähr, vielleicht die Brand so ein bisschen einzuordnen. Aber was genau dahinter steckt, das behaupte ich jetzt einfach mal, wissen nur die Menschen, die sich wirklich damit beschäftigt haben und natürlich eure zahlreichen Kunden, glückliche Kunden. Aber hier für die Community einmal mit deinen Worten, vielleicht so ein bisschen like a elevator pitch. Erzähl mal, was ist Hippolini?
Ja, grob gesagt ist es eben ein Reiteinstiegsprogramm für Reitanfänger jeglichen Alters. Es geht immer um den Reiteinstieg. Hippolini ist eben ein immer in sich endendes Programm für jemanden, der mit dem Reitsport beginnt. Und entstanden ist das natürlich in dem Haupteinstiegsalter. Das ist das Grundschulalter, das ist es auch heute noch. Da ist es entwickelt worden oder entstanden. Es hat sich dann aber über die Jahre aus ganz viel Schwarmintelligenz, so nennen wir das immer, eben auch noch weitere Konzepte entwickelt für Reitanfänger im Teenageralter, für Reitanfänger im Erwachsenenalter. Es gibt ein Konzept für die Kindergartenkinder. Hier ist es eben noch mal ganz wichtig, dass es dort nicht um Reiten lernen geht. Also es geht da eben noch nicht darum, Kompetenzen im Umgang oder in der Verselbstständigung mit dem Pferd zu bekommen, sondern vielmehr um eine kindgerechte Förderung dieser Altersgruppe, die einfach noch sehr viele eigene Baustellen haben und wir da eben aus vielen Gründen davon überzeugt sind, dass diese Kinder in dem Alter eben vor der Grundschulreife eben noch keine Verantwortung für ein Herden- und Fluchttier übernehmen sollten. Ja, das Ganze ist pädagogisch fundiert. Das sagt man natürlich auch schnell, aber es geht tatsächlich darum, dass der Mensch sozusagen mit seiner Entwicklung und in seinem Lebensstatus, in dem er sich befindet, im Mittelpunkt steht und geschaut wurde, eben auch nicht am Schreibtisch, sondern über viele Praxiserfahrungen, wie lernt dieser Mensch? Also wo steht er entwicklungsbiologisch und entwicklungspsychologisch? Aber wie funktioniert Lernen in dieser entsprechenden Altersstufe besonders gut? Das natürlich dann zusammengebracht mit der klassischen Reitlehre, also das, was gelernt werden muss. Ja, und dann ein schönes, wie kann ich schön lernen und wie kann die Lernumgebung gestaltet werden, dass Lernen eben ein aktiver Prozess ist und eben keine anweisungsorientierte Methode, so wie wir es doch vielleicht aus vielen klassischen Reitlehrkonzepten kennen.
Okay. Wir haben im Vorgespräch ja schon sehr intensiv uns ausgetauscht und da hast du mir erzählt, es gibt wirklich einen komplett strukturierten Lehrplan, also ein richtigen Curriculum, an dem man sich als Lehrkraft halten kann. Der ist dann immer auf die einzelnen Kurse bezogen, richtig?
Ja, genau. Also es ist eben kein dogmatischer Lehrplan. Es gibt dort drin keine festgefahrenen oder festgezurrten, sag ich mal, Lernziele, sondern wir nennen das gut mögliche Lernanlässe. Die gibt es dann in jeder Einheit im Bereich Pferdepflege, Pferdehaltung, im Bereich Einwirkung aufs Pferd, also das Sprechen mit dem Pferd, was zunächst ja erstmal am Boden nur passiert, und eben im Bereich der Balance, des Mitschwingen auf dem Pferd. Und diese gut möglichen Lernanlässe, die sind genau definiert. Und ein passender Inhalt, ein passendes Spiel, ein passender Parcours, der damit einhergeht sozusagen, ist in der Stunde enthalten, sodass der Lernende eigentlich ja eher spielerisch, also die Kinder natürlich komplett spielerisch, die Erwachsenen und die Teenager werden dann noch ein Stück weit anders abgeholt, aber die Lernenden eigentlich immer im Tun und Machen unterwegs sind und ich als Lehrkraft aber eben weiß, was ist denn heute für mich besonders wichtig, worauf achte ich besonders, um eben auch diese gut möglichen Lernanlässe auch umsetzen zu können. Und durch diesen Stundenplan, den man hat, ist es eben möglich, sich viel individueller und binnendifferenzierter auf die Lernenden einzulassen. Weil alle sind beschäftigt durch den Inhalt der Stunde und durch die vorgegebenen Einheiten. Und gleichzeitig hat aber dann eben der Reitlehrer die Chance, wirklich einzeln auf individuelle Probleme oder Schwierigkeiten oder dort, wo noch eben gefördert werden muss, einzugehen. Obwohl alle im Lernprozess trotzdem aktiv sind.
Ja, das war etwas, was ich total spannend fand, als du mir das erklärt hast, weil ich mache ja kein Geheimnis daraus, dass ich in den letzten 10 Jahren mir an Gruppenkonzepten, meinen eigenen, sage ich jetzt mal, ein bisschen die Hörner abgestoßen habe und meine Reitschule aus dem Grund auf Einzelunterricht umgestellt habe. Du hast mir aber erklärt, dass es bei euch gar keine Problematik ist und ich war recht überrascht sogar über den Umsetzungsschlüssel. Kannst du uns noch mal kurz sagen, wie die Gruppen genau aufgebaut sind und warum es, also du hast es gerade schon angedeutet, aber wie ich mir das genau vorstellen muss, dass eben so ein Gruppenkonzept dann richtig gut funktioniert, wenn es eben durchdacht ist.
Mhm. Ja, also der Schlüssel ist im Grunde, ab dem Grundschulalter sind es immer 2 Pferde, 2 Ponys. Also die Größe der Schulpferde ist entsprechend angepasst an die Lernenden. Also wir sagen immer, dass die Beinlänge der Pferde, also der Schulpferde, die zum Einsatz kommen, zu der Beinlänge der entsprechenden Lerngruppe passen sollte. Weil eben viel auch in der Bodenarbeit passiert und wir auch wirklich in allen Gangarten unterwegs sind. Also es sind eben 2 Schulpferde, die zum Einsatz kommen, eine qualifizierte, geprüfte Lehrkraft und eben 6 bis 8 Lernende. Im Miniclub, was ich eben nochmal gesagt habe, der ja auch nochmal anders betrachtet wird, dort ist der Schlüssel, dass es eben 2 Schulponys zum Einsatz kommen. und dann aber eben zwei Lehrkräfte, beziehungsweise eine auf jeden Fall hauptausgebildete Lehrkraft mit einer entsprechenden Assistenz, weil diese Kinder eben nie die Pferde wirklich selbst sozusagen führen müssen oder eben Verantwortung für die Tiere übernehmen müssen. Schon gar nicht, wenn jemand drauf sitzt.
In den Club, ne? Bei dem, das ist das Vorschulalter, ne? Hast du mir
das gesagt. Ist das Vorschulalter, genau. Und dort arbeiten wir dann aber, klar, wenn eine zweite Person zum Einsatz kommt, ist das auch ein höherer Einsatz, der gebracht wird, auch natürlich ein finanzieller. Und dort wird dann auch mit 9 bis 12 Kindern gearbeitet. Das ist aber alles auch in einer sehr klaren Struktur. Es gibt 3 Felder, in denen gearbeitet wird. Die Kinder rotieren durch diese Felder. Und das ist alles sehr geordnet und trotz Spiel und Spaß, was eben für Kindergartenkinder ja ganz wichtig ist und auch viel Bewegung, hat das Ganze ein System, sodass es eben auch für die Pferde ja völlig einschätzbar ist und sie auch ihre entsprechende Zone haben, wo sie jetzt nicht von wild laufenden kleinen Kindern irgendwie bedrängt werden.
Ja, da ist mir gerade eine Frage eingefallen. Tatsächlich ist die jetzt gerade so in mir entstanden. Wenn ich jetzt Hippolyti-Lehrkraft werden möchte und dieses Gruppenkonzept umsetzen, was sagst du aus der Erfahrung, welche Fläche, welche Reitplatz- oder Reithallenfläche brauche ich denn mindestens, damit ich das umsetzen kann? Gerade weil du jetzt gerade diese 3 Felder angesprochen hast.
Also grundsätzlich sind alle Kurse, alle Einheiten erstmal für eine klassische Reithallengröße von 20x40 ausgelegt. Aber es wird schon in den Ausbildungsseminaren auf sehr viele Variablen eingegangen, die sich auch einfach über die Jahre bei vielen Kolleginnen ergeben haben und als völlig wertvoll und auch machbar gezeigt haben. Also ich selber zum Beispiel habe eine Reithalle, die ist 15x30. Also da kann ich das alles genauso umsetzen, wie es grundsätzlich auch in den Stundenbildern gedacht ist. Wenn man jetzt noch weniger Platz zur Verfügung hat, es gibt ja wirklich auch welche, die haben eben nur einen Roundpen oder vielleicht im Sommer, wenn gutes Wetter ist, einen größeren Reitplatz, aber im Winter eben vielleicht nur einen kleinen überdachten Roundpen oder so. Aber da gibt es sehr viele Variationsmöglichkeiten, jetzt gerade im Miniclub, wo man Sachen kombinieren kann, wo dann das im ersten Teil der Einheit ist dann das Feld, was ich zur Verfügung habe, eben das Reitspielfeld, das ist eben eins, was im Miniclub kommt. Und im zweiten Teil der Einheit ist es dann das Begegnungs- und Führfeld. Das kann man also sehr gut miteinander kombinieren. Und dann gibt es ja immer den Freispielbereich bei uns. Das ist eben ein ganz wichtiger Bestandteil des Lernens auch. Also es ist eben nicht eine Aufbewahrung für, ja, da sitzen halt die wartenden Kinder und die werden irgendwie mit Sandspielzeug beschäftigt, bis sie wieder dran sind, sondern der Freispielbereich ist eben wichtiger, vitaler Bestandteil des Lernens eigentlich. Bei den älteren Kindern sind dort auch entsprechende Lernmaterialien in dem Bereich für die Kinder zur Verfügung gestellt. Im Kindergartenbereich ist es natürlich ein bisschen weniger lernend, sondern fördernd sozusagen. Aber das ist ein ganz wichtiger Bereich. Da haben wir mittlerweile sehr viele Hausarbeiten zu dem Thema, warum das Spiel ein so wichtiger Bestandteil für Kinder ist, um wirklich gut zu lernen. Übrigens auch für Erwachsene ist das Spiel ein richtig guter Zugang zum Lernen. Das ist noch nicht so weit verbreitet.
Okay, also wenn ich dich zusammenfassen darf, kann man sagen, also grundsätzlich ist eine Reithalle natürlich sehr förderlich. Wenn man 20x40 hat, ist das Luxus, auf dem man sich gerne mit einem Hippolyti-Konzept gut bewegen kann. Aber es gibt auch viele, viele Abwandlungen, die es möglich machen, wenn ich dich richtig verstanden habe, der Reizbereich und der Bodenarbeitsbereich oder der Führungsbereich, den könnte man ja ineinander integrieren teilweise. Dadurch ein bisschen Platz sparen. Ich dachte jetzt nämlich gerade daran, ich werde sehr oft angeschrieben wegen meinen Rundbogenzelten. Ich habe ja so Zelthallen und meine Zelthalle, also die wir Reithalle nennen, die ist 9 Meter mal 40 Meter. Ist ja auch ganz speziell. Ne? Und wir können das gerade mit Ponys dort sehr gut alles umsetzen, weil das eben, ne, weil die Ponys mit den 9 Metern schon auch klarkommen, sage ich jetzt mal. Aber da wäre natürlich jetzt gerade, weil das oft gefragt wird, gerade in so Bereichen, wo es so um Ponyschulen geht, ist das eine Empfehlung? Dann habe ich jetzt deiner Ausführung entnommen, dass auch diese Halle wahrscheinlich machbar wäre. Also wenn man das ein bisschen gescheit strukturiert, dann kann man dort scheinbar Hippolyti-Angebote umsetzen. Also braucht man nicht unbedingt die große Luxushalle, weil das ja für viele wichtig ist, ne? Für viele ein großer entscheidender Punkt, auch die Witterungsabhängigkeit ja immer, die, ne, weil du ja vor uns gesagt hast, nee, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das kommt noch, aber weil ich ja schon weiß, so muss man sagen, dass die Bolini-Konzepte immer auf eine gewisse Zeit, auf einen gewissen Zeitraum festgelegt sind, da ist natürlich zwangsläufig die schlechte Jahreszeit mit integriert und ja. Das ist eine Überdachung natürlich sehr förderlich. In Ordnung,
absolut. Ja, wir haben tatsächlich unheimlich viele Kollegen, die überhaupt keine überdachten Möglichkeiten haben, die wirklich auf freiem Feld arbeiten, sag ich mal, die sich einen Reitplatz angelegt haben und da schon sehr dankbar drum sind, dass sie das durften oder konnten, wie auch immer. Und auch die arbeiten sehr erfolgreich mit dem Konzept, weil es eben auch ganz viele Möglichkeiten gibt, eben sehr schlechte Tage, wo man dann auch wirklich nicht auf den Reitplatz kann, trotzdem sehr gut abzuhalten, ohne dass es ausfallen muss. Weil es dort eben ganz viele Möglichkeiten gibt mit den Kindern, im Theoriebereich, nur im Stall Dinge zu machen, die sie trotzdem voranbringen, ohne dass wir jetzt dann heute auf dem Reitplatz wären.
Sehr gut. Du hast mir erklärt, ein wesentliches oder sagen wir mal eine große Motivation der ursprünglichen Gründerin von Hippolini war, dass bei diesem Konzept alle Beteiligten mit einem guten Gefühl dabei sein sollen, sich wohlfühlen sollen. Das heißt, der Reitschüler, der Reitlehrer, das Pferd. Das sind natürlich drei sehr, sehr individuelle Punkte, die wir hier beachten müssen, gerade wenn man noch den Anspruch hat, auf den Reitschüler mit pädagogischen Hintergründen einzugehen. Und jetzt komme ich daher und sage, ich verstehe, dass Reitlehrer und Reitschüler vielleicht mit dem richtigen Konzept sehr schnell miteinander glücklich werden. Aber da ist ja dann noch das Pferd, was wir vor allem in puncto Wirtschaftlichkeit nicht mehr aus den Augen verlieren dürfen. Ihr habt natürlich den Vorteil, dass auf diesem Umsetzungsschlüssel recht wenig Pferd verhältnismäßig notwendig ist, was ich sehr gut finde, weil das natürlich zum einen damit die Übersichtlichkeit erhält, gerade mit der Verantwortung für die kleinen Mäuse. Zum anderen natürlich, aber aus meiner Sicht als Pferdebusiness, sage ich mal, Mentorin, klar macht, hier gibt es nicht so ein großes Kostenrisiko. Nichtsdestotrotz bist du auch informiert über das ganze Problem, wie halten wir den Reitsport bezahlbar für Einstiegsmenschen, also na, für Anfänger.
Ja.
Magst du einfach mal eine allgemeine Stellungnahme dazu abgeben, wie ihr das organisiert?
Ja, also klar, wir haben uns ja einfach an das gehangen, was von der Gründerin, das ist Jeanette Wilke, damals eigentlich entwickelt wurde. Und bis heute ist ja der Kern der ganzen Geschichte auch komplett gleich geblieben. Also Dinge haben sich natürlich angepasst an jetzige Bedingungen und auch an neue Erkenntnisse. Aber der Kern der Geschichte ist komplett gleich geblieben, weil er einfach genial ist. Und ich glaube auch, ich bin davon überzeugt, dass ihr das damals zu dem Zeitpunkt gar nicht klar war, was sie da eigentlich Geniales in die Welt setzt, weil ja auch ihr Anspruch am Anfang überhaupt gar nicht war, das an irgendeiner Stelle irgendwem zu erzählen, was sie dort macht, sondern sie in die Reithalle gestellt wurde, ein bisschen wie ich dann auch, so, ja, du hast doch pädagogisch gute Erfahrung, also sie ist eben Grundschulpädagogin und psychologische Beraterin gewesen, aber eine absolute Freizeitreiterin, also hatte auch mit Turniersport nichts zu tun und ist dann aber als Jugendwartin in einem Reitverein eben angesprochen worden, sie sollte sich mal um den Nachwuchs kümmern. Und für sie war eben total wichtig, wenn ich das jetzt hier mache, dann ist das, muss das A, für Eltern erschwinglich sein. Also jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, wenn es das mal ausprobieren möchte, dieses Hobby, dass die Eltern sich das auch leisten können. Und das Zweite ist, dass sie gesagt hat, das muss etwas sein, wo ich wirklich, wirklich die Basis schule, aber wo Kinder im Selbsttun, im Selbst ausprobieren können. Das war aufgrund ihrer pädagogischen Gesinnung, also es ist eben alles sehr reformpädagogisch durchdacht und angedacht auch. In der Reformpädagogik ist es eben so, dass der Lernende im Zentrum steht und zwar mit den Worten, man kennt das ja von Maria Montessori, hilf mir es selbst zu tun. Und das ist ja, das, was am Reitsport ja oft aufgrund des Schutzes des Pferdes eigentlich, glaube ich, ist da auf der Hintergrund, so gesagt wird, nee, also selbst ausprobieren und jetzt mal das, nee, das lassen wir mal besser und so. Aber es ist eben super, super wichtig im Lernprozess. Und das war ihr eben ganz wichtig. Und das Dritte war auch, sie ist auch, hat mal eine Zeit lang Mathematik studiert, das ist wohl irgendwie, oder Wirtschaft oder sowas. Also sie hat schon auch einen hohen betriebswirtschaftlichen Anspruch und sie hat eben da gesagt, das muss auch Geld bringen. Also es kann nicht sein, dass ich, ne, die Ponys müssen davon gut leben können. Ich muss meine Ausgleichsarbeit, die ich mit Schulponys und Schulpferden immer machen muss, die muss auch bezahlt sein. Ja, also nicht nur die Stunde, wo ich da stehe mit den Kindern, sondern auch die Zeit, die ich anderweitig, die ich ausmiste, die ich fütter, die ich Ausgleichsarbeit mache, die Pacht meiner Wiese, was auch immer. Also das kennst du dann besser, was da alles an Kosten dranhängt. Das muss auch alles bezahlt sein durch diese Stunde. Und dann kann das Pony natürlich nicht 5 Stunden am Tag laufen. Ne? Ja, und das war ihr eben ganz wichtig. Und da ist sie eben auf diesen Schlüssel dann gekommen, der sich ja bis heute auch gezeigt hat, dass der gut ist. Ne? Also, dass der Sinn macht. Und so können eigentlich alle von dieser Art Reiteinstieg profitieren. Und das finde ich bis heute halt einfach super genial.
Ja, also mich hat das gestern auch, nachdem wir unser Vorgespräch hatten, wirklich doch lange beschäftigt. Ich finde das sehr, sehr interessant. Und glaube auch tatsächlich, das wäre jetzt quasi so mein nächstes Thema, dass das eine super Umsetzungsvariante auch ist oder generell reitpädagogische Konzepte in solchen Schlüsseln, in solchen Umsetzungsschlüsseln die Zukunft darstellen können. Für die enorme Nachfrage, die da draußen herrscht. Es wird zwar in der ein oder anderen Kampagne schon mal gesagt, wir müssen uns den Reitsport erhalten, aber meiner Erfahrung nach müssen wir uns eigentlich nur Wege schaffen, wie er wirtschaftlich bleibt, weil das eigentlich die größere Herausforderung ist. Die Nachfrage ist eigentlich gar kein Problem. Also ich finde, Reitschulen haben immer noch eine enorme Nachfrage. Das Hobby wird gesehen, es wird geliebt. Was ich immer finde, ist auch, dass das Marketing dafür eigentlich schon von Filmen, von Serien, von allem für uns übernommen wird. Also, ne, ob man jetzt an Stwind denkt oder was auch immer. Aber die Kinder zum Pferd zu interessieren, das ist ja eigentlich wirklich nicht schwer. Also das wird ja eigentlich dem einen oder anderen ja quasi schon mit dem Kleinkindalter, mit dem ersten T-Shirt, sag ich jetzt mal, empfohlen. So, schau doch mal, hier ist ein Pony drauf, ne, so ungefähr. Jetzt ist nur die Herausforderung eben, dass für alle Seiten, zum einen halt bezahlbar für die Eltern, klar, aber zum anderen halt auch wirtschaftlich wirklich dankbar für Pferd und Betreiber der Reitschule zu halten. Und da glaube ich wirklich, habe ich in den letzten Tagen und Wochen auch schon mit deiner, also sagen wir Branchenkollegin, muss man ja sagen, mit der Colli Hollandell im Podcast gelernt, die Umsetzung passiert über einen solchen gut pädagogisch fundierten Schlüssel. Das ist wirklich super interessant.
Ich bin noch bei einem zweiten Aspekt, weil also die Betriebswirtschaft finde ich auch unheimlich wichtig und ich weiß ja, es ist ja auch so dein Thema. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass es unheimlich viele motivierte, angehende Kolleginnen gibt, die Lust auf dieses Thema haben, weil ja auch eine hohe Nachfrage da ist. Und genau die Betriebswirtschaft da eine Frage ist, wie sie das darstellen können, wenn sie jetzt ihren Hauptberuf vielleicht auch runterschrauben wollen und, und. Das Zweite ist aber auch der Inhalt. Also ich erlebe immer wieder, dass die Menschen verunsichert sind, was mache ich denn mit diesen Anfängern in der Reitstunde? Ja, also vor allen Dingen mit Anfängern. Also ich glaube, dass wir ja viele tolle Trainerausbildungen in verschiedenen Systemen haben, bei den verschiedenen Verbänden, die wir auch haben, die ich auch, also ich komme jetzt tatsächlich klassisch aus der FN und ich habe bis zum Trainer A alle Scheine gemacht und habe auch viele tolle Dinge gelernt und ich könnte jetzt auch super jemanden auf L- und M-Niveau unterrichten, mache ich ja auch teilweise, aber nichts in diesen Trainerausbildungen, die ich absolviert habe, haben mir darin geholfen, Anfänger zu begleiten. Und das ist ja die große Nachfrage, die wir haben. Die müssen ja auch mich alle dem Reitsport bis ihr Lebensende, die sollen ja auch ruhig was anderes ausprobieren. Aber diese Anfänge, und es gibt eben keine zweite Chance für den ersten Eindruck, das ist auch eins unserer Leitsätze. Und wenn ich die Basis, verkacke. Ich sag's jetzt mal so.
Das ist bei mir doch abgeworfen.
Ja, dann habe ich hinterher Jugendliche oder Erwachsene, die Angst vor Pferden haben, was völlig unnötig ist. Ja, und das ist, glaube ich, das, was mache ich dann in der Halle? Was habe ich da für ein Handwerkszeug? Was habe ich dort an Möglichkeiten wirklich gut an mit? Also wie kann ich die Pferde gut ausbilden? Also was für Pferde brauche ich dafür? Und B, was mache ich dann wirklich mit den Anfängern? Und was ist der logische Schritt nach dem ersten? Also was kommt als zweites, was kommt als drittes? Was habe ich da wirklich für einen logischen Aufbau, an dem ich mich orientieren kann? Und das finde ich einfach total wichtig, dass man dort was an der Hand hat, was man dann inhaltlich auch umsetzen kann.
Ja, total. Also da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich war sehr, sehr oft, gerade jetzt inzwischen bin ich ja selber quasi etwas älter und seit einem reichlichen halben Jahr Mama, da kommt man schon ein bisschen mehr in dieses Gefühl. Aber ich war ja bei Gründung meiner Reitschule Anfang, Mitte 20. Ich wusste oft mit den kleinen Mäusen dann einfach nichts mehr anzufangen. Ich habe einfach gedacht, ja, die müssten das doch jetzt können. Was mache ich denn jetzt, ne? So ungefähr. Und wenn sie es halt noch nicht konnten, dann hat mich das irgendwie auch frustriert. Und ich glaube, das ist genau das, was du beschreibst und was eben diesen Weg des gemeinsamen Gehens eben so unterstützt, dass ihr einfach diese Vorlagen habt und sagen könnt, schau mal, hier sind Übungen, hier ist Lehrmaterial, hier ist vielleicht die ein oder andere Problemlösung, weil es gibt vielleicht auch mal eine Herausforderung oder so, wo man sagt, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und genau dieses Anleitungsmaterial ist natürlich super, super dankbar, wenn man sich mit den Anfängern beschäftigt. Und ich gebe dir recht, sehe das ja immer schon an FN-Lehrmaterialien. Mein bestes Beispiel war jetzt, wir haben erst wieder einen Basis, wie heißt das jetzt? Pferdeführerschein, so heißt das jetzt, ja, genau. Ne? Absolviert und die Eltern kamen direkt auf mich zu und sagten, als ich das Buch bestellt habe, wir verstehen das nicht. Und das war super interessant, weil ich als Reiterin, ne, ich habe das aufgeschlagen, ich meine, ich habe ja doch schon auch ein paar Reitabzeichen gemacht und so, habe das aufgeschlagen und habe gedacht, ja, steht doch hier alles, ne, so ungefähr. Aber es waren halt trotzdem noch die Einsteiger und diese ganze, ich sag's mal, Reitersprache. Es gibt ja auch so Witze darüber, ne, Reiter, Deutsch, Deutsch, Reiter und so weiter. Ja. Die ist natürlich für unseren sich heute ganz anders darstellenden Kunden und ganz anders aufwachsende Kinder teilweise nicht fassbar. Und deswegen finde ich das super ehrlich, wenn du sagst, es gibt tolle Trainerausbildungen, tolle klassische Sachen, aber die sind oft nicht für Anfänger geeignet, wahrscheinlich in der Umsetzung und im Verständnis mehr, als dass sie das selbst sein wollen. Also natürlich sind die hoffentlich damit entstanden, dass man einen Anfänger auch begleiten wollte, aber sie sind halt eben manchmal nicht up-to-date. Das muss man einfach ganz klar sagen, das erlauben wir uns hier auch einfach mal in diesem Podcast.
Ich glaube, manches ist auch einfach deshalb veraltet, weil die Situation an der Basis sich ja auch einfach komplett gewandelt hat. Und ich glaube, dass da eben Trainerausbildungen noch nicht genug drauf eingegangen sind. Ich glaube, da gibt es auch die Idee und man weiß, man verändert was und man hat auch schon was verändert. Also das ist ja nicht, dass die nur stehen bleiben, aber im Grunde ist es eben, hat die Situation sich an der Basis dermaßen verändert, dass die Kinder sehr viel jünger geworden sind, die motorischen Fähigkeiten sich komplett verändert haben, die Eltern nochmal ganz anders sind, wie auch in einer ganz anderen Verantwortung stehen als Reitlehrer, gerade von Anfängern. Und dort eben die Kompetenzen, die ein Reitlehrer für diese Gruppe von Reitanfängern, und da spreche ich wirklich wieder von jeglichem Alter als Anfänger, also nicht nur die Kinder, auch erwachsene Anfänger oder Teenager-Anfänger, ganz kompliziertes Alter. Auch dort fangen Kinder an zu reiten in dem Alter. Und das ist Kraft. Und die sollten wir ja nicht außen vor lassen. Und da ist es nicht unbedingt wichtig, wie viel bin ich selber geritten, welche Turniererfolge habe ich vorzuweisen, sondern wie empathisch bin ich, wie kommunikativ bin ich, wie gut ist meine Persönlichkeit ausgereift, um in dieser Reithalle mit all den Individuen, die da auf mich zukommen, umzugehen. Inwieweit kann ich mich selbst reflektieren und kann mich Wie gut kann ich beobachten? Wie gut kann ich mit Eltern sprechen? Welches Handwerkszeug bekomme ich eben auch da an die Hand? Welche Außendarstellung brauche ich? Jetzt ist gerade wieder in den Medien ganz aktiv dieses sexuelle Übergriffe im Reitunterricht.
Das oh yeah, ja.
lese ich gerade wieder überall, dass das ein großes Thema im Reitsport auch ist. Und ja, da brauchen wir eben selber keine also gerade im Anfängerbereich irgendwie keine Menschen, die große Turniererfolge vorzuweisen haben. Ja, das Fachwissen, das muss da sein. Die Erfahrung mit dem Pferd muss auch da sein. Aber die eigenen Reitkünste, nenne ich das mal, die sind nicht entscheidend. Also, und das finde ich, das ist bei der FN und vielleicht auch bei anderen Verbänden, ich kann jetzt immer nur für die FN sprechen, weil ich dort das tatsächlich doch mich da sehr zugehörig fühle, das ist da irgendwie noch nicht so ganz angekommen.
Gehen wir mal auf das Thema Gründerinnen ein oder Gründer, Gottes Willen, wir wollen die Männer hier nicht in irgendeiner Form bremsen. Auch die können Hippolini-Lehrkraft werden, gehe ich fest von aus.
Auf jeden Fall. Ist die Minderheit, aber es ist definitiv möglich.
Gründer fragen sich natürlich, wenn sie sich jetzt für eine Weiterbildung oder für eine Ausbildung entscheiden, auch ganz intensiv inzwischen, das ist ja ein ganz heißes Thema, wo kriege ich meine Paragraph 11-Genehmigung her? Die Ausbildung zum Hippolini-Lehrkraft Paragraph 11 befähigt? Also was ist deine Erfahrung?
Ja, das ist ja in Deutschland leider auch ein ziemlich schwieriges Thema, weil es ja eben keine gesetzlichen Standards gibt. Ja. Also im Grunde kann ja jedes Veterinäramt selbst entscheiden, was erkenne ich an. Also das geht los von, ich gucke mir mal deinen Hof ein und wir führen mal ein kleines Fachgespräch. Alles klar, hier hast du die Genehmigung, bis hin zu, du musst zur Landwirtschaftskammer und du musst einen Trainerschein haben und am besten noch einen Pferdewirtschaftsmeister obendrauf oder sowas. Ja. Also da sind die ja leider sehr individuell. Und das Paragraph 11 ist bei uns in der Ausbildung auch ein großes Thema. Einmal in Aufklärung, weil es gibt tatsächlich immer noch viele, die das irgendwie noch nie gehört haben und das eben nicht wissen. Und vielleicht aber auch schon eigentlich einige Jahre so ein bisschen was anbieten und jetzt denken, ich bräuchte mal eine Qualifikation und dann echt aus allen Wolken fallen, so, was muss ich da eigentlich machen? Weil, klar, wo kein Richter, da kein Kläger sozusagen, ne? Also da lassen sich manche ein bisschen blind durch die Welt. Und grundsätzlich ist es so, dass wir den Teilnehmerinnen der Seminare immer empfehlen, wirklich selber aktiv, initiativ auf die entsprechenden Veterinärämter zuzugehen und zu sagen, was sie planen, was sie machen möchten und was die Ausbildung eben beinhaltet. Es ist immer wichtig, das habe ich zumindest so erlebt bei den Veterinärämtern, dass wir, die Ausbildung erteilen, dass wir alles tatsächlich gut fachlich ausgebildete also gut ausgebildetes Personal ist. Also wir sind alle Pferdewirtschaftsmeister, Trainer, Pädagogen. Das heißt, da ist wirklich jede Menge Fach-Know-how da sozusagen. Dann gibt es eben eine gute Aufschlüsselung, was auch an Tierschutz, an Tiergesundheit, an Haltung eben auch in der Ausbildung vorkommt, sodass sie dort eben eigentlich schon einiges vorzuweisen haben, warum das Paragraph 11 genehmigungswürdig ist sozusagen. Dennoch gibt es ja manchmal dann Veterinärämter, die sich da querstellen und sagen, das wollen wir nicht oder nein, das finden wir, das ist zu niedrig. Und dann ist das Gute, dass wir ja einen sehr großen Berufsverband haben, der sich 2007 gegründet hat. Ich selber war damals Mitgründungsmitglied und bin seit Gründung Vorstandsmitglied und seit, ich glaube jetzt 10 oder 11 Jahren, ich weiß es nicht, erste Vorsitzende. Und dieser Berufsverband, der kann dann an der Stelle natürlich einfach gut helfen, weil ich dann jetzt in meiner Funktion als erste Vorsitzende eben mit den Veterinärämtern Kontakt aufnehme, da wo es dann Probleme gibt und mit denen einfach auch nochmal spreche, welche Bedenken sie denn haben und ich eben auch nochmal aufzählen kann, dass dieser Berufsverband sich da ganz aktiv um die Qualitätssicherung bemüht, dass es eine Fortbildungsverpflichtung gibt, also ähnlich auch wie das bei Trainerscheinen ist, dass das alles fachlich sehr gut kontrolliert wird sozusagen. Und da eigentlich bei jedem Veterinär, mit dem ich telefoniert habe oder wo ich Kontakt aufgenommen habe, eigentlich erwirken konnte, dass die Paragraph 11-Genehmigung auch erteilt wurde. Und wenn auch nur, und ich finde das aber eigentlich genau richtig, genau für den Bereich Hippolini-Angebot. Das finde ich auch wichtig, weil wir befähigen auch zu nichts anderem. Also wir befähigen dazu, eben Hippolini-Angebote zu machen und eben Kinder in den Reiteinstieg zu begleiten, aber wir befähigen eben nicht dazu, weiterführenden Reitunterricht anzubieten. Ja,
ja, verstehe.
Klassischen Dressur- oder Springunterricht, dazu befähigen wir nicht. Und ich sage, oder wir sagen auch in allen Ausbildungen, wenn ihr die Kinder nach Hippolini weiter begleiten oder weiter fördern wollt, in der nächsten Unterrichtsart, die dann folgt, dann müsst ihr auch dafür eine Qualifikation machen. Ja, und das ist dann der klassische Trainerschein aus meiner Sicht. Und,
sehr interessant, ja.
Ja, und deswegen finde ich das auch gut oder empfehle das auch den Veterinärämtern, eben auch wirklich nur für die Hippolini-Angebote die Paragraph 11-Genehmigung zu erteilen.
Ja, total, total interessant. Man muss natürlich dazu sagen, die Paragraph 11-Genehmigung ist ja aus dem Tierschutzgesetz heraus wirklich zum Schutz des Tieres und es geht ja wirklich sehr massiv darum, welche Informationen haben wir über das Tier. Also ne, wie fachgerecht können wir das Tier bei dieser ganzen Sache unterstützen und vor allen Dingen schützen. Das ist ja das, was dahinter steckt.
Genau.
Ich bin da auch ganz offen. Ich habe zum Beispiel bei der Paragraph 11-Genehmigung damals über meine Pferdephysiotherapeuten-Ausbildung gekommen, weil das halt eine Ausbildung sehr nah an der Anatomie und der ganzen Lebensumstände und so weiter war. Die war dann natürlich aber quasi recht allgemein und deswegen kann ich das schon bestätigen, es ist immer subjektiv, ne? Also was das Veterinäramt da in dem Moment entscheidet. Aber ich muss dann auch mal sagen, wir bieten ja auch Pferdetransporte an und daraufhin wurde ich erneut geprüft. Also das finde ich sehr interessant, diesen Tiertransportschein, ne? Da musste ich dann nochmal meine Kenntnisse über die Versorgung auf einem Transport und so weiter und so fort nochmal unter Beweis stellen. Da hatte ich dann eine kleine Befragungs-Challenge nochmal hinter mich gebracht. Ja, das war sehr interessant. Aber wie gesagt, so unterschiedlich ist das. Ne? Es kommt halt auch immer darauf an, ich glaube schon, gerade bei einer langjährigen Zusammenarbeit vielleicht, wie hast du auch schon vorher gut mit den Veterinärämtern zusammengearbeitet? Also gerade wenn da jetzt Teilnehmer von euch vielleicht im Moment noch irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten, dass es da eine richtige Genehmigung für braucht, ist es, glaube ich, immer die Frage, wie man so im Austausch war und wie es sowieso schon so lief. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und da bin ich voll bei dir. Ich bin auch immer dafür, man geht das proaktiv an, stellt lieber die Frage, was muss ich tun damit, als hoffentlich erwischt mich keiner. Ne? Das ist nicht gut, aber in keiner Weise, auch bei anderen Dingen nicht. Ja, jetzt sind wir tatsächlich ein bisschen abgedriftet, aber es macht nichts, ist ja auch sehr, sehr, sehr wichtig.
Ja, es ist super wichtig. Also gerade diese organisatorischen Dinge wie BG, Versicherungen, die Paragraph 11-Genehmigung, das ist mir auch in meinen Trainerscheinen nicht begegnet. Also mir hat keiner was über Berufsgenossenschaft erzählt, mir hat keiner was über Paragraph 11 erzählt in meinen Trainerausbildungen. Und das ist bei uns ganz wichtig, dass man auch wirklich gut starten kann, wenn man sich dann mit so einer Geschichte irgendwie selbstständig machen möchte.
Ja, man hat genug Herausforderungen, man braucht keine Überraschungen. Ne? Das ist ganz, 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 ganz klar. Da sind wir eigentlich schon an dem Punkt. Wer kann denn Hippolini-Lehrkraft werden und wie geht das? Welchen zeitlichen und welchen Kostenaufwand habe ich denn?
Also werden kann das im Grunde jeder. Das ist ja schon mal gut, jeder, der es möchte. Es gibt eben verschiedene Wege. Also wenn ich schon einiges an Qualifikationen aufweisen kann, dann kann ich eigentlich so in die Ausbildung starten. Da ist so das unterste Maß, dass ich, also viele denken noch, das begegnet uns immer wieder, man braucht einen Trainerschein. Das stimmt nicht, aber wenn man den hat, dann darf man natürlich trotzdem auch mitmachen. Das ist auch ein sehr gutes Zusatzwerkzeug für Trainer. Wenn man unterhalb des Trainers Qualifikationen vorzuweisen hat, dann ist das mindestens ein Nachweis im Dressur- und springmäßigen Reiten. Also wir sagen immer, es ist klassisch gesehen das RA5, was man vorweisen muss oder was Vergleichbares. Und das ist der Bereich Reiten. Dann im Bereich Bodenarbeit sollte es dann mindestens sozusagen das Longierabzeichen sein oder was Vergleichbares. Also es gibt ja auch Menschen, die haben oberstes Level, Pirelli Instructor oder so. Da haben wir dann auch für uns schon einiges so an Kompetenzen, ja, in unserer Liste, wo wir wissen, dass, was wir dann anerkennen sozusagen. Grundsätzlich kommunizieren wir, reich uns ein, was du hast, und wir schauen es uns an. Wir sind da mittlerweile sehr gut aufgestellt, um das bewerten zu können. Und wenn jetzt Menschen kommen, die einfach ihr Leben lang schon toll mit Pferden was machen, aber einfach irgendwie nie Lust hatten, sich das auf irgendeinem Schein oder in irgendeiner Prüfung bestätigen zu lassen, dann hat man bei uns im System die Möglichkeit, über die Check-ups diese Qualifikation nachzuweisen. Die Check-ups sind nicht dafür gedacht, dass man dort etwas lernt, also, sondern es einfach nur unter Beweis stellt. Genau, also so hat eben jeder die Möglichkeit, wer das machen möchte, das auch zu machen. Für den einen ist der Weg halt vielleicht ein bisschen länger, weil er eben die Check-ups absolvieren muss. Aber für uns ist es eben sehr wichtig, dass wir in der Akte, nenne ich das jetzt mal, jeder Person nachweislich zeigen können, dass die Grundqualifikation, also das Wissen und der Umgang mit dem Pferd einfach nachgewiesen wurde, in welcher Form dann auch immer.
Das stelle ich mir jetzt wie so einen Einstiegstest vor, oder? Ist das richtig? So eine Art Qualifikationstest?
Genau, also es ist weniger, also wir arbeiten nicht so gerne in so klassischen Prüfungsmodellen, also auch die Abschlusszertifizierung zur Polini-Lehrkraft kann man nicht vergleichen mit einem Trainerabschluss. Also wir denken nicht in diesem klassischen Prüfungsmodell so, ja, fehlersuchend und ja, so wie wir es ein bisschen aus dem Schulsystem kennen, so arbeiten wir eben nicht. Weil so arbeiten wir ja dann auch mit den Lernenden in dem Reitunterricht nicht. Aber ja, die Check-ups ist einfach ein schöner Tag, wo, also es gibt mittlerweile das auch, dass es hybrid ist. Ein Teil ist online, ein Teil ist in Präsenz, wo ich dann natürlich schon auch vorreite. Aber alles eben in der Hoffnung, dass die Menschen das gut annehmen können, weil wir sind ja da leider alle sehr geprägt, eben nicht in diesem Modell so, zeig uns, was du kannst, ja, hat leider nicht gereicht, dann schönes Leben noch. Also so eben nicht.
Okay. Okay.
Ja, sondern einfach sehr wohlwollend, ohne dabei die Qualität hinten anzustellen.
Okay, verstanden.
Und, genau, wenn man dann in die Lehrkraftausbildung gehen kann, dann dauert das Ganze, die meisten machen das innerhalb eines Halbjahres, das sind 2x4 Tage in Präsenz an einem Standort, wo die Ausbildung angeboten wird, weil da eben sehr viel Praxis wirklich mit den Kindern und den Ponys dann stattfindet. Ja, weil das ist ja etwas Praktisches, was ich später anbiete, und das muss eben auch praktisch gelernt werden. Und dann gibt es aber einiges, was eben auch online stattfindet, was auch gut online funktioniert. Da waren wir am Anfang sehr kritisch, als dieses ganze Online-Lernen aufkam. Wir haben uns da erst so ein bisschen gegen gewehrt, weil wir dachten, naja, wir brauchen die Leute ja da und die Gruppendynamik und das, was die Menschen sich auch gegenseitig noch Gutes tun. Aber ja, es hat schon auch Vorteile, gewisse Dinge auch online anzubieten. Deswegen haben wir da jetzt auch eine sehr gute Hybridlösung. Und dann gibt es eben einen Zertifizierungstag zum Abschluss der Prüfung, ja, zu der man eben auch noch eine kleine Hausarbeit mit einem fachlichen Thema einreicht.
Okay.
So, nee, eine Sache habe ich noch vergessen. Genau, es gibt noch, während der Ausbildung macht man noch 10 Hospitationsstunden bei einer entsprechenden ausgebildeten Lehrkraft, wo man dann einfach, ja, schon mal ein bisschen auch üben kann, mit denen auch ins Gespräch kommt. Man hat während der Ausbildung eben auch eine Patin, ja, um da einfach auch gleich gut in dieses Netzwerk reinzukommen und in den Austausch mit anderen Lehrkräften zu kommen. So, jetzt habe ich deine Frage. Du hattest gerade aber eine Frage gestellt, glaube ich.
Kein Problem, überhaupt nicht schlimm. Ich hatte noch mal gefragt, was mich die Ausbildung kostet.
Ja, ganz wichtig natürlich. 2.500 Euro kostet die Lehrkraftausbildung. Nach der ist man eben berechtigt, das Hippolini-Mini-Club-Konzept anzubieten, also das Konzept für die Kindergartenkinder und den Reiteinstieg für die Grundschulkinder. Es gibt eben noch eine zweite Möglichkeit, sich zertifizieren zu lassen. Das ist die Mini-Coach-Ausbildung. Der Name lässt es vielleicht schon mal ein bisschen erahnen. Da ist es dann eben so, dass ich ausgebildet und qualifiziert dafür werde, den Mini-Club anzubieten. Also das Programm für die Kindergartenkinder. Dort habe ich dann noch nicht die Möglichkeit, eben auch die Grundschulkinder, die dann ins selbstständige Reiten geführt werden, zu unterrichten. Da sind dann auch die Eingangsqualifikationen nochmal niedrigschwelliger angesetzt. Und die Ausbildung ist eben auch kürzer und kostet, ja, haha.
Weniger. Weniger, deutlich weniger. Ich ist sehr peinlich.
Ja, alles gut. Kann man alles im Internet nachlesen.
Natürlich, natürlich. Und das ist auch, ganz ehrlich, es ist auch, also für mich ist trotzdem, da muss ich einfach sagen, da bin ich einfach zu lange Unternehmerin. Und das jetzt unabhängig vom Pferd. Ne? Ich habe ja auch ein bisschen Geschichte vor der Reitschule. Ich finde trotzdem, wenn man sich für einen Lebensweg entscheidet und dann darüber nachdenkt, ob das jetzt 2.500 oder 1.900 Euro oder was weiß ich sind, dann ist es nicht der Lebensweg. Das ist einfach so. Also ich bin da einfach ganz klar im Mindset. Und wenn das jetzt hier stirbt, dass er nicht weiß, was der Miniclub in der Ausbildung kostet, der geht jetzt auf die Webseite und stellt fest, es ist weniger, aber es wird uns jetzt nicht diesen Podcast zerschießen deswegen. Das ist gar kein Problem. Aber was mich total interessieren würde, das ist jetzt so ein bisschen eine schwierige Frage, ich hoffe, du verzeihst sie mir, aber wahrscheinlich hast du da kein Problem mit. Wer ist denn nicht geeignet, um Hippolini-Lehrkraft zu werden?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz schwierige Frage, wobei sie auch dann nicht so schwierig ist, weil jeder, der es auch nicht möchte. Also ich denke, dass der Umgang mit Reitanfängern einfach eine besondere Liebe zu diesen Reitschülern braucht und trotzdem aber auch eine besondere Liebe zum Tier. Weil es ist natürlich völlig klar, dass Pferde, die zum Einsatz kommen für Reitanfänger, auch einen besonderen Job haben. Dafür sind auch wirklich einige nicht geeignet. Ich habe das selber auch gehabt, dass die auch gut ausgebildet waren und dass die für den Job erstmal vorbereitet waren, aber während der Arbeit hat man dann gemerkt, nach einiger Zeit, die sind dafür nicht gemacht. Das muss man auch gut erkennen können. Und bei denen, die dafür sehr gut geeignet sind, weil die gibt es auch, die gibt es wirklich sehr viele, die eben sehr, die Fehler sehr gut verzeihen können, die auch immer wieder motiviert mit diesen Anfängern, die eben nicht perfekt sind, zu arbeiten und da trotzdem Freude, so wie ein Tier Freude empfindet, weil das ist ja anders als bei uns Menschen, dabei erleben. Aber das muss man eben auch aushalten können. Und ich habe immer wieder auch angehende Kolleginnen gehabt, wo ich in den Seminaren schon war, dass ich dachte, das wird aber schwierig. Wo der Anspruch an das, was das Pferd, ich sag das mal, ertragen soll oder ertragen darf, so hoch ist, dass ich für mich das Gefühl hatte, das wird sie oder er nicht ertragen, weil Anfänger machen Fehler und die müssen Fehler machen. Und das Pferd wird natürlich vor allen Dingen im Anfängerunterricht instrumentalisiert. Das können wir auch nicht anders drehen. Also der Reitunterricht im Anfängerunterricht ist kein Ausbildungsinstrument für das Pferd. Das muss an völlig anderer Stelle passieren. Im Optimalfall wird das Pferd dort nicht schlechter. Und das ist aber schon der Optimalfall, weil, sind wir auch ehrlich, dadurch, wenn sie viel mit den Anfängern unterwegs sind, braucht es auch viel Ausgleichsarbeit, damit die Dinge weiterhin korrekt sind, damit die sensibel reagieren auf die Hilfen. Und das ist ja auch super wichtig für die Anfänger, damit sie gut und vor allen Dingen auch schnell lernen. Weil je schlechter die Pferde ausgebildet sind, desto weniger gut kann der Reitschüler lernen. Und deswegen lernt er dann eben auch langsamer oder lernt vielleicht sogar falsche Dinge, unter denen dann auch später andere Pferde wieder leiden müssen. Und Dilemma will ich gar nicht so richtig sagen, aber so ein bisschen ist es das. Da habe ich manchmal das Gefühl gehabt bei Kolleginnen, ich habe natürlich auch nicht alle dann verfolgen können, dass das ein Problem werden könnte. Wenn der Anspruch sozusagen an das, was ein Pferd ertragen darf im Umgang mit Reitschülern, zu hoch ist. Dann ist das nichts. Aber dann würde ich auch nicht sagen, es ist nur für Polini nichts. Dann ist das generell für Reitanfänger nichts. Also dann bin ich kein guter Reitlehrer, der mit Reitanfängern arbeiten sollte. Dann bin ich vielleicht ein guter Reitlehrer, der mit Fortgeschrittenen wirklich nochmal explizit Dinge ja arbeiten kann. Weil sie dann ja einfach auch im Umgang oder im Reiten mit dem Pferd sozusagen schon feiner sind. Aber dieser erste Lernprozess, der ist nun mal da und da können wir dann auch nicht den Reitschülern sagen, jetzt gib dir mal mehr Mühe, ja, weil mein Pferd das hier gerade ertragen muss. Das passiert leider ja auch ganz oft. Und das ist dann wieder ungerecht dem Lernenden gegenüber. Also sie brauchen ja auch die gewisse Zeit und sie brauchen die Wiederholung. Und wir bei Bini versuchen ja schon, genau aus dem Grund, alles, was man ohne das Pferd üben kann, aber man eben an Handwerkszeug braucht, das üben wir auch ohne das Pferd. Ob es das Auftrensen ist, das Hufe auskratzen, das Verschnallen von Trense, Gamaschen, alles, was man am Pferd so an- und abbringen kann, das wird auch alles außerhalb dessen, dass wir es am Pferd anbringen, geübt. Ne? Weil das sind so viele kleine Handgriffe, die ich x-mal wiederholt haben muss, bis sie sitzen, bis ich sie schnell und wirklich automatisch kann sozusagen. Und das ist eben auch wichtig. Dann, da schont man das Pferd und trotzdem hat der Reitschüler Lernzeit.
Ja. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage beziehungsweise zu meinem letzten Thema. Aber wir haben das gerade so mit dieser Theorie und du hast gesagt, wir üben das auch ohne Pferd und so weiter und so fort. Wir haben vor uns darüber gesprochen, dass der Kunde sich verändert hat. Es gibt ein anderes Verständnis, ein anderes Grundwissen, wenn wir auf Anfänger treffen. Ne? Also ich vergleiche das immer. Ich hatte damals als Kind lange Zeit keinen Reitunterricht. Ich durfte erst mit 12 regelmäßig, glaube ich, so ein bisschen reiten gehen. Ab 9 habe ich so ein bisschen angefangen.
Ja.
Und auch da war das eher sporadisch, Reiterferien und so weiter und so fort. Erst als ich dann mit 16 selber etwas Mobilität erlangt hatte, ich komme ja auch vom Dorf, habe ich wirklich wöchentlich 1 bis 2 Mal Unterricht genommen. Aber Fakt ist, ich hatte Bücher, ich hatte Videos, ich hatte Computerspiele, noch so ganz alte, sage ich jetzt mal, die mir beigebracht haben, welche Reihenfolge die Putzutensilien brauchen und. Und ich habe heute das Gefühl, dass natürlich diese Vorbildung ein bisschen fehlt und wir dann mit einem ganz anderen Anfängerniveau oft zu tun haben und auch mit einem anderen Elternniveau, was das Verständnis für bezahlte Zeit am Pferd angeht. Und jetzt habt ihr ja ein sehr, sehr durchdachtes Konzept, was aber gar nicht so viel Pferd für den Laien, ne? Bitte versteht das nicht falsch, aber für den Laien, in zum Beispiel 1:1 oder so, zeigt für die Eltern. Schult ihr eure Kollegen oder eure angehenden Kollegen in Einwandbehandlung, was dieses Thema angeht, so nach dem Motto, ich tue das jetzt mal also ein bisschen plakativer ausdrücken, ich habe doch jetzt hier fürs Reiten bezahlt und das Kind saß selber nur 10 Minuten oben.
Mhm. Ja, also das ist was, wo wir in der Ausbildung wirklich versuchen, den Leuten den Rücken zu stärken, dass sie natürlich mit sehr guten und fachlichen Argumenten ich glaube auch jeder Hippolini-Lehrkraft quasi begegnet, wenn die Eltern feststellen, dass es dann von einer Stunde eben doch relativ wenig reine Reitzeit ist, dass sie dort Argumente bekommen und auch fachliches Wissen bekommen, warum das aber gut ist. Also auch nicht Mittel zum Zweck, damit das Ganze betriebswirtschaftlich bleibt, sondern tatsächlich von Vorteil für den Reitanfänger ist. Also aus dem Lernprozess heraus ist es eben so, dass Kinder sich ja, die haben ja eine unheimlich kurze Konzentrationsspanne. Und alles, was ich dann darüber hinaus mache, das kann ich dann halt noch weitermachen, aber das hat überhaupt keinen Lerneffekt mehr. Ja, und die nutzen wir aus. Also das ist dann genau darauf abgestimmt sozusagen, was die Kinder tatsächlich an Aufnahmekapazität haben, sich für diese Zeit wirklich zu konzentrieren und dann entsprechend wieder eine andere Tätigkeit machen, um das Erlebte zu verarbeiten, zu vertiefen, einfach mal eine Pause zu machen, was auch immer sie brauchen. Menschen jeglichen Alters haben, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, eigentlich ein sehr gutes, intuitives Gespür dafür, wann sie offen sind für was und was sie brauchen, um im Lernprozess gut mitzukommen sozusagen. Der Vorteil ist natürlich, wenn ich jetzt Schule nehme, da lernen wir oder versuchen wir ja ganz viele Dinge zu unterrichten, wo jetzt gerade der Lernende überhaupt gar keine Lust zu hat, ja? Also oder auch gar nicht versteht, warum soll ich jetzt Chemie oder Bio lernen? Wenn wir in der Schule sind, Genau, ja. Wenn wir in der Reithalle sind, haben wir schon den Riesenvorteil, dass wir wissen, die sind alle schon mal intrinsisch motiviert, hier zu sein. Also ich behaupte mal zumindest sehr großen Teil. Also es gibt bestimmt welche, die werden auch geschickt, aber zum überwiegenden Teil und sind die intrinsisch motiviert, jetzt hier zu sein. Also sie wollen erst mal was lernen. Und deshalb sind sie auch gut in der Lage, für sich zu sehen, was brauche ich wann, wenn ich die Möglichkeiten biete. Wenn ich jetzt natürlich, und das ist der Nachteil aus meiner Sicht, in dieser 1-zu-1-Betreuung, ich bin ständig am Input geben, die ganze Zeit. Es gibt überhaupt gar keinen Raum für selbst Dinge zu entscheiden, selbst was auszuprobieren. Na klar kann ich das mal sagen, so ich sage jetzt mal 5 Minuten nichts, mach mal was. Aber du bist trotzdem immer in einer eigentlich überpädagogisierten Situation. Für Kinder noch viel schädlicher als für Erwachsene. Mhm. Und eigentlich hält es den Lernprozess auf. Man ist viel effektiver, wenn man eben in Freiräumen denkt und in Möglichkeiten denkt, Dinge selber dann auch auszuprobieren, auch mal ohne Beobachtung, ohne das Gefühl zu haben, irgendjemand guckt mir ständig auf die Finger, weil das eben auch ganz viel emotional was macht. Das gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, mit Menschen zu arbeiten, die ja eigentlich auch ohne irgendwelches Vorwissen oder Vorerfahrungen kommen, so wie du es eben gesagt hast. Ja, gerade Grundschulkinder, mit welchem Vorwissen sollen die kommen? Also das ist natürlich auch nach unten gesunken. Aber ja, wir haben auch noch Jugendliche, die kommen, aber tendenziell sind die auch nicht. Wir haben ja früher danach gelächzt, sag ich mal, jetzt endlich aufs Pferd zu dürfen. Deswegen haben wir alles genommen, was uns vorher an Pferden zur Verfügung gestellt wurde. Ja. Die Situation haben wir ja heute nicht mehr. Also muss ich natürlich komplett bei Null anfangen, aber eben den Lernprozess so gestalten, dass eben die Möglichkeit da ist, dass der Lernende so in seinem eigenen Schwingen, in seinen eigenen Möglichkeiten den Lernprozess durchlaufen zu können. Ohne dass ich sozusagen einen Lernweg habe, der dann für jeden meiner Reitschüler aber gleich ist, sozusagen. Also auch Gruppenarbeiten, manche Kinder, die machen dann also es gibt immer die Wahl, also der macht das schon im Trab, der macht das aber noch im Schritt. Also die haben da schon auch die Möglichkeit, auf verschiedenen Ebenen unterwegs zu sein und trotzdem in dieser sozialen Sicherheit sich zu bewegen.
Okay. Also wenn ich das mal zusammenfassen darf und das mal in meine Marketingsprache übersetzen darf, ihr unterstützt eure angehenden Lehrkräfte, indem sie mit den Einwänden natürlich umgehen lernen, indem sie die pädagogischen Vorteile unterstreichen. Und hier muss ich dann auch wirklich nochmal an alle Zuhörer appellieren. Leute, das ist das Wichtigste überhaupt, dass ihr euch in eurer Positionierung klar seid und wichtig seid, was ihr tut. Ne? Und das auch nach außen in eurer Öffentlichkeitsarbeit, in euren Flyern von mir aus, auch wenn wir es nochmal mit Printmedien versuchen wollen, das auch darlegt, dass ihr eben nicht, also ich finde, es geht schon damit los, verkaufe ich Reitstunden, ja, also schreibe ich auf einen Flyer, hier sind Reitstunden verkauft, oder verkaufe ich wirklich ein reitpädagogisches Konzept, da gibt es mit Sicherheit andere Worte, die man dann verwenden kann, man kann es schön beschreiben. Aber da mache ich mir natürlich das Leben sehr schwer, wenn ich da drauf geschrieben habe oder auf meine Webseite geschrieben habe, hier ist Reitstunde und dann ist es zwar nicht Reitstunde, aber ist trotzdem hochwertig Lernen am, auf und neben dem Pferd. Ne? Also da muss man einfach drauf achten und einfach im seinem eigenen Mindset sich sicher sein, was tue ich und warum. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Challenge, die wir als Selbstständige jeden Tag zu meistern haben. Mhm. Und natürlich etwas, was auch wachsen darf. Also das muss man ja auch sagen, ne? Dass man da am Anfang vielleicht ein bisschen schüchtern ist, ist völlig okay.
Ja, und eine Sache fällt mir dabei noch ein, wenn man so beim Marketing ist oder wie positioniert man sich? Transparenz. Ja. Empfehlen immer, seid ganz transparent mit dem, was ihr anbietet. Je weniger Fragen ergeben sich danach. Also ein klassisches Beispiel ist, eine Mutter ruft bei uns an und fragt, hier, mein Kind ist jetzt 7 und möchte reiten lernen. Dann erzählt man natürlich so ein bisschen was, lernt sich kennen und dann gebe ich aber immer einen Zeitabriss. Also ich sage immer, ja, also das Hippolini, das ist ein tolles Kinderkonzept, pädagogisch durchdacht. Das Ganze, Kladderadatsch sozusagen. Und dann sage ich aber Ihnen muss bewusst sein, also das Kind ist 2 bis 3 Jahre hier bei uns, bevor sie ein eigenes Pferd oder der Junge, wie auch immer, in einer Reitstunde hat. Also nur, dass sie das mal so für sich in so einer Zeitschiene sehen, dass dieses Hippolini-Konzept so lange dauert, wie es eben dauert. Und erst danach das Kind in so einer klassischen Reitstunde, also wir, bei uns sind es dann eben nicht mehr als 3, 4 Kinder im weiterführenden Unterricht gewesen. Aber bevor jedes Kind sein eigenes Pferd bekommt. Also es ist dann mindestens 9 bis 10 Jahre alt. Und das habe ich einfach erlebt, dass das sehr vorteilhaft ist. Ne? Und ich dann auch sage, und wenn Sie da das Gefühl haben, das möchten Sie nicht so lange warten, dann ist das hier nicht das Richtige.
Ja, das ist total richtig. Also auch das ist wirklich etwas, was ich immer wieder in meinen Mentorings und so weiter unterstreichen muss. Wir dürfen auch den Kunden einfach sagen, wenn wir glauben, dass sie nicht zu uns passen oder unter welchen Umständen sie nicht zu uns passen könnten. Das hilft so unglaublich viel. Und ich bin natürlich so, wer mich kennt, weiß das, ich liebe ja Digitalisierung in jeglicher Form. Ich mache das natürlich alles ein bisschen online mit Anmeldeprozessen und so weiter und so fort und weise dann an der richtigen Stelle nochmal darauf hin. Man kann dieses Spiel unglaublich spielen, ne, wenn man das will. Aber egal, ob man es verbal am Telefon macht, so wie du das jetzt gesagt hast, oder man macht es innerhalb eines Prozesses, der ja zum Beispiel auch mit Videobotschaften verbunden sein könnte und so weiter. Ne? Also das ist völlig egal, aber wichtig ist natürlich, dass man es tut, damit der Kunde ein extremes Vertrauen schon in die Dienstleistung, die er dann am Ende erwirbt, haben darf. Und ich glaube, gerade auch, wenn man seine Kinder an jemanden abgibt, dann ist Vertrauen eine ganz wichtige Grundlage, um dass es am Ende dann auch eine, ich sag mal, fruchtbare, langjährige Zusammenarbeit wird. Okay. Mensch, Steffi, das war doch super, dass wir uns jetzt hier gehört haben, auch nochmal so viele tolle Aspekte, über die ich ganz ehrlich sagen muss, dass sie mich an vielen Stellen auch sehr zum Nachdenken gebracht haben. Heute, also ich würde fast behaupten, es hat meine Sicht noch ein wenig revolutioniert. Es ist doch wunderschön, dass es auch mal in die Richtung geht. Finde ich wirklich sehr, sehr gut alles. Und ich kann nur Menschen, die wirklich vorhaben, mit Anfängern zu arbeiten, es ist, also das muss ich schon trotzdem sagen, es ist eine sehr, sehr dankbare Arbeit. Selbst wenn man kein Konzept hatte, so wie ich, kriegt man von seinen Reitschülern sehr, sehr viel zurück. Und wenn du dafür gemacht bist und wenn du jetzt vielleicht diesen Podcast hörst, gerade in der Gründerzeit vielleicht bist oder vielleicht auch schon irgendein Konzept hast, aber merkst, es klappt nicht so richtig. An vielen Stellen kommst du nicht in diese Zufriedenheit, die du dir eigentlich mit deinem Beruf erhofft hast, dann kann ich dich nur auffordern, setz dich mit den Konzepten auseinander. Jetzt in dem Fall kontaktiere die Steffi oder eine ihrer Kolleginnen oder die Kontaktadressen, die Hippolini nach außen gibt, und schaffe diese Zweifel aus dem Weg, finde den richtigen Weg für dich, finde heraus, ob es Hippolini ist oder ob es irgendein anderes Konzept ist, aber glaube an diesen Traum, weil es ist in meinen Augen nach wie vor ein Konzept oder nämlich ein Konzept ist falsch, eine Richtung. Reitschule für Anfänger ist in meinem Verständnis nach wie vor eine Richtung, mit der man zum einen sehr glücklich werden kann, zum anderen in der Pferdebranche gutes Geld verdienen darf. Das funktioniert, es ist so hart es auch jetzt ist, manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu simpel gedacht, aber in meiner Vorstellung ist es viel einfacher als beispielsweise Pferdepensionsgeschäft. Das muss ich einfach so sagen. Es ist nicht einfach im Sinne von, dass es nicht anspruchsvoll ist, aber es ist wirtschaftlich einfacher, wenn man ein gutes Konzept dahinter stellt. Steffi, ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir auch. Vielen, vielen Dank.
Ich setze eure Webseite, die ganz offizielle, natürlich wieder unten in die Shownotes. Und freue mich, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben und uns austauschen.
Ja, das würde mich auch freuen. Ja, danke für die Einladung auch. Und das war richtig spannend.
Mach's gut, Steffi. Bis bald.
Bis bald.
Das war's für heute mit Reitstall Revolution. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann verpasse auf gar keinen Fall die nächste, indem du jetzt den Podcast abonnierst und lass doch auch gerne eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.